Im Studio ist Miriam Nast und zugeschaltet aus dem Homeoffice ist Rudolf Bühler, Kulturwissenschaftlerin und Dialektologie. Das kommt hier heute zusammen. Es geht eben um Dialektforschung und um den Zusammenhang mit der Kulturwissenschaft. Könnt ihr euch vielleicht bitte kurz mal vorstellen und eure Fachgebiete und wie das zusammenpasst?
Ja, hallo, dann fange ich mal an. Miriam Nast. Ich arbeite zusammen mit Rudi Bühler in der Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland, Arno-Ruf-Archiv. Die ist angesiedelt am Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft hier in Tübingen. Und ich arbeite da mit Archivaufnahmen. Die sind in den 50er, 60er Jahren und bis heute entstanden und erforsche die kulturwissenschaftlich.
Rudi, dein Zugang?
Rudi Bühler, hallo, ich bin seit 2009 am Ludwig-Uhland-Institut an der Uni Tübingen. Ich habe zuvor in Freiburg Germanistik studiert und habe dort auch schon mit Dialektologie zu tun gehabt. Ich habe in den letzten Jahren in ganz Baden-Württemberg neue Dialektaufnahmen gemacht und mein Interesse ist es, die mit den älteren Aufnahmen aus den 1950er Jahren zu vergleichen und zu schauen, stirbt denn jetzt eigentlich der Dialekt oder wie sieht es damit aus?
Was fasziniert euch am Dialekt, an der Dialektforschung? Rudi, du zuerst.
Ich habe schnell gemerkt, dass der Dialekt eigentlich ein Thema ist, über das jeder Bescheid weiß. Also wie übers Wetter kann jeder mitreden, wenn es über Dialekt geht. Und ich fand das Interessante zu schauen, was gibt es eigentlich für Klischees? Jeder weiß, der Dialekt stirbt und wenn man sich eben mit dem Dialekt beschäftigt, wissenschaftlich, merkt man, gut, der Dialekt verändert sich, so wie sich alles verändert, aber er stirbt nicht. Und ich fand immer interessant, dieses Spannungsfeld zwischen Klischees, zwischen öffentlicher Meinung und dem, was die Forschung sozusagen dann dazu herausbringen kann.
Bei dir, Miriam.
Ja, ich finde aus kulturwissenschaftlicher Sicht interessant, Sprache eben auch zum Thema zu machen, wenn man Alltag erforscht, weil die ganz selbstverständlich immer dazugehört und oft einfach das gar nicht so gesehen wird. Aber was Leute erleben, wie sie es in ihrem Alltag leben, das passiert eben auch durch und in der Sprache, in der sie sich bewegen. Und dadurch, dass wir beides verbinden, also Alltagsforschung und Sprachforschung, können wir auch ganz gut zusammenarbeiten in der Kombination Dialektologie und Kulturwissenschaft. Das ist, glaube ich, eine glückliche Kombination, ja.
Was verbindet und was unterscheidet eure Arbeit da, wenn ihr zusammenarbeitet und eure Ansätze?
Also ich mache vorwiegend Archivforschung, das heißt, ich arbeite mit Erzählungen, die schon da sind, die erhoben wurden, eigentlich in einem sprachwissenschaftlichen Rahmen, die aber seit wenigen Jahren erst, das haben wir dann angefangen, jetzt auch inhaltlich ausgewertet werden. Und Rudi, du kannst vielleicht dazu sagen, was deine Aufgabe ist.
Ich höre euch gerade nicht so gut, aber ich versuche mal, das auch zu beantworten. Also ich habe bei den bei der Arbeit mit den älteren Aufnahmen gemerkt, dass man dort auch in eine ganz andere Lebenswelt einsteigt. Also das ist für mich auch eine besonders persönliche Erfahrung, erzählt zu bekommen von alten Leuten, die in den 1950er Jahren sozusagen die Großelterngeneration waren, wie die das in ihrer Jugend erlebt haben, wie sie zur Schule gegangen sind, wie sie als Kinder zu Hause mithelfen mussten, wie sie aufgewachsen sind, einfach auch um schlicht und einfach zu sehen, wie gut es uns heute geht. Ja, also da kriegt man schon Geschichten mit, dass es halt früher wirklich hart zugegangen ist. Ja.
Also dann auch die inhaltliche Ebene ist da dann nie ganz auszublenden, wenn man unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten forscht.
Also auch, dass man heute zeigen kann, Dialekt ist immer noch da. Im ländlichen Raum, und der ist natürlich ein großer Teil in unserem Bundesland, spielt der Dialekt im Alltag eine große Rolle. Er wird aber oft gar nicht thematisiert, weil er einfach selbstverständlich da ist. Und wir sehen auch, dass auch in der multikulturellen Gesellschaft der Dialekt Zugehörigkeit und Identität stiften kann und für die Menschen eigentlich ein selbstverständlicher Teil ihres Alltags ist.
Also der stirbt nicht, hast du. Ist ein Fazit?
ich sag immer, ja, solange er stirbt, geht's ihm eigentlich ganz gut. Ja, denn der stirbt schon immer. Es gibt Aufsätze von vor 100, 150 Jahren, wo genau das Gleiche schon immer befürchtet wurde. Mit dem Bau der Eisenbahn hat man gesagt, also jetzt vermischen sich die Menschen im Land, jetzt gehen die Dialekte verloren. Mit der Reichsgründung 1871 hat man gesagt, jetzt haben wir eine Verwaltungseinheit, jetzt vermischt sich alles. Dann wurde nach den Kriegen immer befürchtet, dass alles untergeht mit den verschiedenen Einwandererwellen. In den 70er Jahren war der Dialekt in der Forschung ganz verpönt, weil man eben den Dialekt als soziales Problem gesehen hat, auch als Stigma, als soziales. Wir können heute feststellen, dass der Dialekt auf dem Land ganz lebendig ist und auch kein soziales Phänomen ist. Also wir können auch auf dem Land als gebildete Personen ganz normal Dialekt sprechen. Wir sehen aber auch, dass es nicht mehr den Dialekt gibt und die Hochsprache, sondern wir haben eben in Süddeutschland ganz viele Stufen dazwischen. Und das wird von Außenstehenden, glaube ich, oft so wahrgenommen, dass alles, was nicht Standarddeutsch, alles, was nicht Schriftdeutsch ist, dass das eben als Dialekt wahrgenommen wird. Und da gibt es eben ganz viele subjektive Wahrnehmungen. Die Dialektsprecher sagen, naja, ich spreche jetzt natürlich irgendwie eine Art Hochdeutsch, und jemand von außen, der würde sagen, das ist doch also euer Dialekt.
Also Unterschiede in der Eigen- und der Fremdwahrnehmung. Und was sind noch Bedrohungen auch für den Dialekt?
Wenn man von Bedrohung sprechen will, ist es natürlich immer der Kontakt mit anderen Sprachen, besonders eben mit der Hochsprache. Es wird immer beklagt oder befürchtet, dass die Kinder in der Schule ja nur Hochdeutsch lernen, dass sie aus den Medien nur mit hochdeutscher Sprache konfrontiert werden, dass die Kinder ihre Fernsehserien auf Hochdeutsch nachspielen sozusagen und somit natürlich einen hochdeutschen Sprachgebrauch haben. Ich glaube, dass aber auf der anderen Seite der Gebrauch von Dialekt und Hochdeutsch bei den Kindern so eine Art Zweisprachigkeit fördert. Das ist auch nachgewiesen, dass das durchaus auch bildungsförderlich sein kann, denn wenn ein Kind weiß, es gibt verschiedene Sprachebenen. Und wir stellen auch fest, dass Kinder sich dieser Sprachebenen durchaus bewusst auch bedienen können.
Und dann kann man switchen und in verschiedenen Settings dann je nachdem was anwenden. Von welchen Dialekten reden wir jetzt eigentlich hier? Geht es da nur ums Schwäbische oder guckt ihr auch drüber raus über das baden-württembergische Bundesland? Auch da gäbe es ja noch hier, wenn du in Freiburg bist, und auch so ein bisschen das Alemannische oder so, wäre da auch, könnte ja auch Teil der Untersuchung sein.
Genau, also wir schauen natürlich im ganzen Bundesland uns um. Wir haben das Oberrhein-Alemannische, also um Freiburg rum, das Südalemannische, wie man sagt. Wir haben aber auch in Nordbaden das sogenannte Badische um Karlsruhe. Wir haben das Kurpfälzische in Mannheim, in Heidelberg. Wir haben Unterfränkisch in der Gegend um Tauberbischofsheim. Wir haben das Hohenlohische. Also in Baden-Württemberg wird keinesfalls nur Schwäbisch gesprochen, wenn man Dialekt spricht. Es gibt verschiedene Dialektregionen und es gibt auch Übergangsgebiete, in denen eben sich verschiedene Dialekte auch vermischen können.
Verstehst du alle?
Ja, doch. Also wenn man vor Ort ist bei den Leuten, und das ist ja dann das Interessante, wenn man wirklich in die Ortschaften geht und mit den Leuten dort spricht, das Verstehen ist gleich das Wenigste, weil man ja schon eine Zeit lang sich dann aufhält und sich reinhört. Ich glaube, es ist dann eher schwieriger, wenn man versucht, das aufzuschreiben und zu erfassen, ja, wenn man wirklich im Fachlichen ist, welche Lautungen gehören zusammen, und das wird dann eher schwieriger. Aber das Verständnis ist, glaube ich, kein Problem.
Du hast vorhin auch nochmal die Klischees angesprochen. Welche gibt es denn noch, die quasi Dialekten zugeschrieben werden?
Also wir haben ganz oft auch jetzt bei Befragungen mit jungen Sprecherinnen und Sprechern gehört, dass die dann eben als rückständig angesehen werden. Da kommt immer die Bezeichnung, du bist doch ein Bauer. Ja, das schwingt dann mit, man ist ungebildet, man ist naiv, hinterwäldlerisch, und das ist auch bei Leuten der Fall, die also studieren, die eine höhere Ausbildung haben, die sehen sich oft mit diesem Klischee eben konfrontiert, dass der Dialekt am Ende eben ein soziales Stigma ist.
Und deswegen wird er dann vielleicht auch aktiv abgelegt, wenn man damit konfrontiert wird?
Wir erhalten schon so Aussagen, dass man sich also schämt, wenn man eben woanders studiert, woanders arbeitet, dass man da gehemmt ist und versucht eben irgendwie eine Hochsprache anzunehmen. Wir hören aber auch oft, dass wenn diese Leute dann zum Beispiel am Wochenende nach Hause kommen, dass sie so den ersten Nachmittag noch ihr Universitätsdeutsch sprechen, aber am Samstagmorgen ist das schon wieder abgelegt und man nimmt wieder den heimischen Sprachgebrauch an. Wir sehen aber auch, dass gerade in Baden-Württemberg, in den strukturstarken ländlichen Regionen, viele Junge auch nach ihrer Ausbildung wieder zurückkommen in den Ort oder in die Umgebung, weil die Arbeitssituation gut ist, weil ausgebildete Fachkräfte gebraucht werden. Und wenn die zurückkommen, haben die natürlich mit ihrem Dialekt aus der Kindheit die Möglichkeit, sich eben sofort wieder zu integrieren.
Die Dialektforschung spielt ja in Tübingen schon eine ganz lange Rolle und eine wesentliche Rolle auch bei der Gründung des Instituts für empirische Kulturwissenschaft hat es gespielt. Kannst du uns mal ein bisschen in die historische Entwicklung der Dialektforschung in Tübingen einweihen?
Ja, genau. Und da kann ich auch dann den Übergang festmachen schon zur kulturwissenschaftlichen Forschung im Archiv, weil das Archiv seit den 1950er Jahren entstanden ist. Und zwar im Rahmen eines groß angelegten sprachwissenschaftlichen Projekts auch. Und zwar wollte der, also durch Eberhard Zwirner, ein Sprachforscher und Mediziner, hatte sich vorgenommen, den gesamten deutschen Sprachraum zu erfassen. Und das wurde dann auch so schön gemacht. Es gab Planquadrate, die über das gesamte Sprachgebiet gelegt wurden mit einer Seitenlänge von 16 Kilometern. Und innerhalb eines solchen Quadrats wurde dann ein Ort erfasst. Da wurden dann jeweils 6 Sprecher und Sprecherinnen befragt, 3 Einheimische, 3 Heimatvertriebene und jeweils aus 3 Generationen, alt, mittel, jung. Genau. Und an diesem Projekt haben sich aus Tübingen auch Arno Ruff beteiligt, also der Namensgeber des Archivs dann, Sprachforscher und eben auch der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger. Die beiden haben in den 50er Jahren angefangen, die sprachwissenschaftlichen Erhebungen zu machen und sind in verschiedenste Orte dann gefahren und haben die Leute dann gebeten, so zu sprechen, wie sie im Alltag sprechen, über alles Mögliche, was sie machen. Inhalt war erstmal egal dabei, es ging einfach darum, dass die Leute frei erzählen in ihrem normalen Redefluss. Genau. Und daher stammen diese Interviews aus unserem Archiv. Die sind aufgenommen worden mit riesigen, schweren Tonbandgeräten, die wir heute auch immer noch da stehen haben. Ich weiß nicht genau, wie viel sie wiegen. Und die wurden dann zuerst mit dem Fahrrad transportiert. Und im Winter ist man auch mit dem Schlitten in entlegene Dörfer gezogen und hat dort die Interviews gemacht. Später gab es einen Aufnahmewagen mit einem eigenen Aufnahmeleiter, der dann auch dafür gesorgt hat, dass man eine ruhige Umgebung hatte, um die Aufnahmen zu machen und das technische Setting bestimmt hat. Genau, da sind, und es war so, dass die Aufnahmen von Anfang an auf 10 Minuten begrenzt waren. Also die Tonbandlänge, das waren 60 Minuten, die mussten in 6 gleiche Teile eingeteilt werden und der Aufnahmeleiter hat dann einfach mal nach 10 Minuten auch das Band abgeschaltet. Deswegen haben wir Interviews, die ganz toll sind und irgendwie mitten im Satz enden. Oder was sich dann durchgesetzt hat, dass Arno Ruff am Schluss die Frage gestellt hat, ja, wie spricht man denn hier die Zahlen aus im Ort und wie die Wochentage? Das war immer die Standardfrage zum Schluss. Und da konnte es dann eben auch sein, so mitten in einer ganz emotionalen Erzählung kam dann die Frage, ja, was mich jetzt noch interessieren würde, wie spricht man denn hier die Zahlen aus? Nichtsdestotrotz, also diese Interviews, sind kurz und sind aber wirklich Erzählungen aus sämtlichen Bereichen der Alltage, wie sie damals waren und erlebt wurden. Und für uns auch eine ganz wichtige Quelle. Also in den Jahrzehnten nach 1950 sind da ganz viele sprachwissenschaftliche Dissertationen daraus entstanden aus dem Material. Und man hat aber nie geschaut, was verbirgt sich eigentlich inhaltlich in den Aufnahmen. Und das haben wir jetzt eben vor einigen Jahren angefangen. Und das erste Projekt, das daraus entstanden ist, ist unser Hörbuchprojekt. Ich habe das auch dabei. Das können wir dann auch, wir können da auch mal dann einen kleinen Ausschnitt zeigen. Also das hat den Titel Jetzt ist halt alles anders nett und es geht um den kulturellen Wandel im ländlichen Raum in Baden-Württemberg. So schwerpunktmäßig dann eben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Du hast jetzt ganz viel gesagt da auch, ne, was die Systematik angeht, ne, mit Planquadraten und alt, jung, mittelalt und so, aber keine inhaltlichen Vorgaben. Welche inhaltlichen Dinge sind euch da jetzt begegnet?
Ja, also es gibt häufige Fragen waren einfach nach den so biografischen Erlebnissen, also nach dem Lebenslauf oder auch dem Arbeitsverlauf im Tag, was haben Sie heute alles schon gemacht oder was hat man so zu tun? Oder auch nach einzelnen Arbeiten in der Landwirtschaft, wie geht es vor bei der Heuernte oder wie hat man früher gedroschen und so weiter. Aber auch zur Freizeitgestaltung ganz viel gibt es zu Vereinen im Ort und ja, oder zu Konfessionen im Ort, Kriegserzählungen gibt es, Kriegserlebnisse, also wirklich eigentlich das gesamte Spektrum des Alltags wird da abgedeckt, weil es, wie gesagt, auch erstmal gar nicht drauf ankam. Die Leute haben das zum Teil auch frei selber wählen können, was sie erzählen. Und deswegen ist es so ein unglaublich großer Fundus einfach für sämtliche Bereiche.
Wenn das so offen und ein freies Feld ist, wie seid ihr dann da rangegangen, um da auch eine Systematik reinzubringen oder war das auch nicht nötig?
Also wir haben mit der Digitalisierung angefangen, die Interviews zu verschlagworten. Wir haben dann da 39 Schlagworte angelegt und gibt eigentlich schon mal einen ganz guten Überblick darüber, was alles enthalten ist. Und dann kann man sich schöne Erzählungen zu verschiedensten Themen aussuchen und die dann aufarbeiten. Und das wollen wir jetzt eben machen und haben das auch schon angefangen mit dem Hörbuch. Und zum Thema kultureller Wandel haben wir uns da eben drei Bereiche ausgesucht. Das war erstmal Leben und Arbeit, das ist ein ziemlich großer Bereich. Dann Krankheit und Gesundheit und Freizeit und Infrastruktur. Und an diesen Themen haben wir den kulturellen Wandel dann erzählt.
Ja, vielleicht hören wir dann einfach mal rein. Du hast einen Ausschnitt. Das ist, glaube ich, im Freizeit und Infrastruktur.
Genau, das ist der Beginn des dritten Kapitels. Also es ist dann kapitelweise angelegt. Und im dritten Kapitel geht es darum, also jenseits des Arbeitslebens, was hatten die Menschen für Möglichkeiten, ihre zunächst noch knappe Freizeit, muss man sagen, zu gestalten. Vor allem in der Landwirtschaft gab es eben nicht viel Freizeit. Und was gab es da für Möglichkeiten? Wie hat sich das dann geändert? Und auch immer im Zusammenhang mit der Infrastruktur. Wir haben das dann am Beispiel des Motorradfahrens gemacht, wie sich junge Leute immer mehr aus ihrem eigenen Ort herausbewegt haben und sich ganz neue Freizeiträume erschlossen haben. Genau, und wir hören jetzt mal in den Anfang des Kapitels rein.
Freizeit und Infrastruktur.
Jetzt wie ich früher gewesen.
Nun erst einmal genug von Arbeit und von Krankheit. Wir kommen zur Frage, was die Stimmen aus dem Ruhrhof-Archiv uns über die Freizeit und das Vergnügen der Menschen im ländlichen Raum erzählen. Ob in Fabriken, im Handwerk oder in der Landwirtschaft. Der Arbeitsalltag ließ den Menschen kaum zeitliche Freiräume, in denen sie Vergnügungen hätten nachgehen können. Der Arbeitstag war lang, die Arbeitsbedingungen häufig schwer. Freie Zeit wurde zur körperlichen Regeneration benötigt. Zudem stand vielen nur wenig Geld für Freizeitausgaben zur Verfügung. Der tägliche Feierabend war wohl oft nicht sehr abwechslungsreich. Eine 70-jährige Bäuerin aus Oberbergen, einem heutigen Ortsteil von Vogtsburg im Kaiserstuhl, erinnert sich im Jahr 1969 an ihre Jugendzeit.
Ja, und so am Feierabend in ihrer Jugend, was hat man da gemacht? Ist man da in die Stadt reingefahren?
Oh je. Stadt.
Oder hat man das gar nicht gekannt?
Man hätte ja keine Auto gehabt. Kein Radio, kein Fernsehen, nicht. Striegen haben wir als mehr, also bis nachts um 10 Uhr. Früher haben wir alles selber gestrickt. Ich bin so still gewesen, ich habe als Nacht im Bett Strümpf gestrickt, für mich finster, was ich gerade gut habe können stricken. Und kein freier Tag. Am Sonntag haben wir hier sitzen und unter Sachen liegen. Dernsboden. Jetzt gibt es ja keine Dernsboden mehr, nicht? Es gibt keinen Markt und keine Knecht mehr. Und das hat es früher halt gegeben. Oh je, jetzt haben sie die Schäden, der Junge, gegen uns.
Dies bedeutet nicht.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Jetzt ist halt alles anders. Nett vom Institut für Sprachforschung. Ja, jetzt hier habe ich es nicht, aber erschienen im Verlag Regionalkultur und hier vom Arno Ruf Archiv die Aufnahmen, das ist der Hauptsache. Kultureller Wandel im ländlichen Raum, schwer zu verstehen jetzt hier fast schon für mich. Also da, das ist schon reiner Dialekt, ja.
Ja, wir haben der CD dann, es ist ja als CD erschienen, haben wir dann ein ausführliches Booklet beigelegt und haben da alle Interview-Zitate auch in einer standardisierten Version abgedruckt. Also es kann dann durchaus jeder auch mitlesen, der des Schwäbischen jetzt in dem Fall nicht mächtig ist. Und dann gibt es jeweils auf der rechten Seite des Booklets noch sprachwissenschaftliche Erläuterungen zum Dialekt in dem Ort.
Hier ist mir aufgefallen, dass die Frage auch schon sehr sprechend gestellt worden ist. Hilft sowas dann auch? Merkt man das, dass man das auch quasi dann dem oder der gegenüber auch mit Dialekt begegnet, dass man dann bessere Aufnahmen oder Antworten kriegt? Ist das eher dann eine Rudi-Fachgebietsfrage?
Ja, also ich habe selber auch eben viele Erhebungen durchgeführt und wir haben gemerkt, wenn man so in seiner eigenen persönlichen bequemen Sprachstufe spricht, dann merkt der Gegenüber auch, dass er als Gesprächspartner oder als Gesprächspartnerin ernst genommen wird. Ich glaube, es geht auf beide Seiten nicht, dass entweder ich versuche, Hochdeutsch zu sprechen, dann bin ich der von der Uni, der aus der Stadt oder so, dann ist die Person auch befangen. Auf der anderen Seite funktioniert es natürlich auch nicht, wenn ich jetzt versuche, einen hohenlohischen Dialekt oder ein Karlsruher Badisch nachzumachen, was nicht meine eigene Mundart ist. Also wir haben gemerkt, wenn man seinen eigenen Dialekt oder seine eigene Umgangssprache spricht, dann ist das für das Gegenüber einfach auch die angenehmste Sprachstufe. Und nach ein paar Minuten sind die meisten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch nicht mehr beeinflusst von der Interviewsituation. Also das Tonband stört nicht oder auch die Tatsache, dass man hier ausgefragt wird, das blenden die meisten nach ein, zwei Minuten aus.
Ist bei euren Untersuchungen zu diesen historischen Aufnahmen dann eigentlich auch der Interviewer, die Interviewerin auch Teil der Forschung? Oder ist es eben als Standardsystematik dann gegeben?
Also jetzt auf dem Hörbuch kam es tatsächlich jetzt darauf an, die Erzählungen der Gewährspersonen zu nutzen. Was natürlich außer Frage steht, ist, dass die Interviews eine großartige Quelle bieten, auch in damalige Forschungspraktiken. Es gibt einen Ausdruck von der Ethnologin Britta Lange, die spricht von Hörbarmachungen und sagt, dass diese Aufnahmen, ethnologische Aufnahmen oder ethnografische Aufnahmen eben kulturelle Praktiken abbilden und damit auch die Praktiken der Erhebung abbilden. Und das wäre natürlich ein total spannendes Forschungsfeld. Wir wissen ja auch jetzt einiges schon über unsere Aufnahmen, wie die entstanden sind. Das wurde ja auch schon publiziert. Aber da nochmal genauer hinzuschauen, das ist auf jeden Fall interessant. Machen wir im Moment nicht, aber man kann ganz vieles noch machen mit diesen Aufnahmen.
Wie viel Material habt ihr denn da? Wie viele Stunden sind da vorhanden?
Es sind im Archiv insgesamt, also bis zum heutigen Tag, etwa 2000 Interviews entstanden.
Wow.
Das ist einiges.
Und das sind die historischen Aufnahmen. Und das, was neu dazukommt, das ist dann Rudis Business. Wie ist eigentlich dieses Projekt jetzt entstanden, dass ihr da auch als wissenschaftlich Arbeitende in den quasi populärkulturellen Raum vielleicht reinwirkt mit so einer Hörbuchveröffentlichung? Was steckt da für ein Gedanke und für eine Intention auch dahinter?
Ja, also es ist sowieso unser Interesse, unsere Forschung auch zu publizieren, weil wir als Kulturwissenschaftlerinnen immer auf die Gewerkspersonen, also sozusagen aus der Bevölkerung angewiesen sind, die uns unser Material liefern, und wir können da auch so ein Stück weit was zurückgeben. Ich finde sowieso immer sehr spannend, Forschung auch allgemeinverständlich darzustellen, sodass man auch ein großes Publikum erreichen kann, das sonst vielleicht gar nichts von diesen Themen erfahren würde oder halt nicht auf die, also es sind ja Alltagsthemen, die sind ja im Alltag vorhanden, werden aber oft einfach auf ganz andere Weise oder halt gar nicht verhandelt. Das finde ich super spannend, und mit dem Hörbuch hatten wir jetzt eben Gelegenheit, weil das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz uns die Möglichkeit gegeben hat, das zu machen. Die haben das gefördert in Kooperation dann auch mit dem Förderverein Schwäbische Dialekt. Die sind da auch eben ganz interessiert an diesen Themen, und das hat uns jetzt die Möglichkeit gegeben, das zu machen. Und wir dürfen sogar ein zweites Hörbuchprojekt jetzt noch machen, da haben wir schon angefangen.
Was kommt da dann rein? Was gibt es an Ergänzungen, Veränderungen?
Also das ist ein anderes Thema, auch ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz so breit angelegt, obwohl das auch dann immer wieder im Moment für mich ausufert. Es ist Gewerbe, Handel und Märkte in Baden-Württemberg. Die Idee dazu kam dadurch auf, dass es ganz viele Erzählungen gibt, wo Leute beschreiben, wie sie ihre eigenen landwirtschaftlichen Produkte auf dem Markt vertreiben, wie sie die Eier früher noch mit dem Korb auf dem Kopf in den nächsten Ort getragen haben, und dann bis hin zu Industrieunternehmen. Also das ist ein ganz breiter Bereich, den wir da auch wieder aufmachen können.
Der zum Teil sicher schon im Leben und Arbeit auch dabei ist, aber dann nochmal spezifischer aufgedröselt wird. Ja, ja, das ist eben ein Kapitel. Vielleicht kannst du jetzt zu jedem Kapitel nochmal so ein bisschen so ein Beispiel geben, was dir vielleicht so in Hängen geblieben ist auch, so oder so ein Aha-Erlebnis vielleicht auch gerade. Was gab es da bei Leben und Arbeit?
Bei Leben und Arbeit fand ich es ganz interessant. Also wir haben da verschiedene Branchen sozusagen uns angeschaut, also von der Landwirtschaft übers Handwerk und dann auch zur Industrie, Fabrikarbeit, und da haben wir ein Interview von einer Näherin, die die Einführung der Fließbandarbeit beschreibt und wie dann alles viel hektischer wurde und wie man es dann letztlich wieder abgeschafft hat, und das, also ich finde es immer interessant, wenn man da auch die Bewertungen der Leute hört, also wie sie das auch fanden in dem Moment, als sich da was verändert hat. Also das ist für mich immer das Interessante daran, weil man kennt es ja eigentlich aus, also es gibt diese Erzählungen ja schon historisch, aber dann mit den O-Tönen nochmal das zu hören, das macht das alles schon viel eindrücklicher.
Also Veränderung wird dann eher immer als negativ wahrgenommen?
Nicht unbedingt, also im Freizeitbereich ganz sicher nicht. Da hat sich viel zum Positiven verändert und wurde halt auch von den Leuten so gesehen, also mehr Freiheiten. Nee, das kann man nicht sagen. Also es gibt oft so Ansätze, die Vergangenheit ein bisschen zu verklären und so. Und alles war früher schöner und es gab ein Miteinander und man hat ruhiger gearbeitet und so. Aber durchaus nicht. Und es gibt, also dadurch, dass es einfach so viele Interviews sind, gibt es auch ganz unterschiedliche Positionen. Und wir können da auch dann immer eine ganze Bandbreite zeigen.
Was ist dir aus Gesundheit und Krankheit aus dem Kapitel in Erinnerung?
Da gibt es was ganz Tolles. Und zwar haben wir da den Bereich der Wunderheiler mit drin. Also da geht es dann so eine Vermischung von Religion und Aberglaube und Medizin. Und zwar gab es da in Bayersbronn in Mitteltal die Familie Morlock, die da in mehreren Generationen als Heiler tätig waren. Und die waren natürlich in der Umgebung bekannt. Jeder kannte die und war mal da oder hat von jemandem gehört, der da mal war, und beschreibt dann irgendwelche Spukgeschichten. Das ist ein faszinierender Bereich, weil der auch ganz viel darüber zeigt, wie Gesundheit und Krankheit früher wahrgenommen wurden. Dass es eben oft vermischt war mit so Vorstellungen von christlichem Glauben und auch den bösen unchristlichen Mächten, die da so als Gegenspieler gegeneinander agiert haben.
Wow, Freizeit und Infrastruktur haben wir eben schon gehört, kurz ein bisschen, Stricken bis um 10, das war die einzige Freizeitbeschäftigung.
Ja, also das Interview habe ich bewusst an den Anfang gestellt, weil das so extrem ist, und natürlich gab es auch früher Möglichkeiten, sich zu unterhalten. Wir haben das dann anhand der Lichtstuben oder auch Kunkelstuben, Spinnstuben, wie die genannt wurden, oder Heimgarten gemacht, wo sich junge Leute abends getroffen haben. Also die jungen Frauen sind da vor allem Handarbeiten nachgegangen und die jungen Männer haben Karten gespielt. Und es waren so Zusammenkünfte, die in Gegenden aufkamen, wo man Flachs angebaut hat und dann abends eben noch gesponnen hat, aber die sich dann verbreitet haben. Und das war so eine Möglichkeit, sich abends zu treffen und zwanglos zusammenzukommen.
Wie sieht's aus mit Moschtwein und so? Das Thema Rausch bei Freizeit?
Tolles Thema, da würde ich mal ein extra Hörbuch drüber machen. Gerne. Wir haben wirklich viele Erzählungen, die davon, also einfach vom Betrinken handeln, wie man sich betrunken hat und was man dann gemacht hat. Und also super Thema.
Und der Blick in die Gegenwart, der heißt ja auch dann, ja, der kulturelle Wandel im ländlichen Raum, auch da geht es dann um das Hier und Jetzt und Heute.
Genau, und da haben wir diese drei Themen nochmal aufgegriffen und jetzt gerade im Bereich von der Freizeit haben wir dann das Motorradfahren weiterverfolgt und haben dann Mitglieder eines Motorsportclubs befragt, also nach ihren Aktivitäten heute. Und da konnte man dann ja zeigen, dass so Vereine, so einzelne Akteure eine ganz wichtige Rolle spielen für das Freizeitleben in ländlichen Regionen, wo einfach viel nicht vorgegeben ist oder wo viel Infrastruktur nicht da ist und wie die sich die eben selber schaffen.
Deckt sich die Forschungsergebnisse, decken die sich mit deinen eigenen Beobachtungen auch, wenn du quasi selber und nicht wissenschaftlich hier auch Dinge wahrnimmst, wie kultureller Wandel im ländlichen Raum stattfindet?
Ich habe, also diesen historischen Blick, den hat man natürlich im eigenen Alltag gar nicht, deswegen oder hat man schon, wenn einem die Oma was erzählt hat oder die Eltern, aber das in der Breite irgendwie dann nochmal zu hören, das ist was man, da muss man ins Archiv gehen und deswegen ist es auch so toll, ja.
Ein Fundus, das Leben im Archiv und Arbeiten im Archiv mit Archivmaterial. Kultureller Wandel im ländlichen Raum, ein Hörbuch. Jetzt ist halt alles anders. Nett im Verlag Regionalkultur erschienen. Und auch den Sprachatlas. Jetzt kommen wir wieder zur Dialektologie und zum Rudi. Auch da gibt es ja Veröffentlichungen und sogar auch eine Online-Geschichte, dass man nachhören kann, wie sich die Sprache über Grenzen und auch über Generationen verändert. Kannst du mal das Projekt ein bisschen vorstellen?
Also durch die Einbindung ins LUI ist nicht nur die kulturwissenschaftliche Schwerpunktsetzung bei der Dialektforschung ermöglicht worden, ist nicht nur auch wieder ein interessantes Thema für den akademischen Nachwuchs, sondern unsere Ergebnisse werden auch immer für eine interessierte Öffentlichkeit aufgearbeitet. Das liegt vor allem auch daran, dass die Forschung zum Dialekt am LUI auch früher schon immer drittmittelfinanziert war und dann besonders Wert drauf gelegt wird, dass auch die Öffentlichkeit von den Forschungsergebnissen profitiert. Das ist nicht in allen Instituten so, wo zu dem Thema geforscht wird. Wir arbeiten mit dem Förderverein Schwäbischer Dialekt e.V. zusammen und dadurch wurde es uns also ermöglicht, einmal im Internet einen Auftritt zu gestalten unter www.sprachalltag.de. Gibt es einen virtuellen sprechenden Sprachatlas, wo wir also eine Baden-Württemberg-Karte haben und da kann man dann ganz viele Buttons anklicken und tatsächlich die Leute aus den einzelnen Ortschaften dann auch sprechen hören. Die sagen dann einzelne Wörter, wie man sie eben ausspricht, oder sie erzählen etwas zu irgendeinem Thema, vielleicht aus ihrer Jugend. Da haben wir also kleine Ausschnitte online gestellt, die man dann anklicken kann. Und es gibt auch eine gedruckte Version, einen kleinen Sprachatlas von Baden-Württemberg, der ist auch im Verlag Regionalkultur erschienen, wurde im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr oft beworben von Hubert Klausmann, einem unserer Projektleiter, wo eben auch der interessierte Laie nachblättern kann und ein bisschen was zu den Klischees erfährt, aber auch zur aktuellen Situation des Dialektes in Baden-Württemberg.
Ja, kannst du nochmal da vielleicht ein paar Beispiele geben von Begriffen oder auch von Dialektelementen, wie sie sich über Grenzen und über Generationen vielleicht entwickelt haben?
Ja, also wir merken, dass der Dialekt nicht einfach nur verschwindet, sondern der verändert sich. Wir können im Bereich der Lautungen, also wie die Dinge ausgesprochen werden, feststellen, dass es Gegenden gibt, wo die Dialektgrenzen auch heute noch sehr stark sind. Können dann feststellen, dass diese Dialektgrenzen auch Identitätsgrenzen sind. Und das bedingt sich gegenseitig. Also wer anders spricht, gehört nicht dazu. Wer gleich spricht, zu dem fühle ich mich irgendwie verbunden. Und auf der anderen Seite spielen andere gesellschaftliche Ebenen eine Rolle. Also Verwaltungsgrenzen, historische Territorialgrenzen, Marken. Wir merken das zwischen Ostalb und Hohenlohe zum Beispiel ganz stark. Da haben wir keine geografische Grenze, also da sind keine großen Berge oder ein riesiger Fluss, der die Leute trennen würde, sondern das ist einfach das subjektive Empfinden, da fährt man nicht hin, die sind anders, das weiß man einfach. Das Gleiche ist in manchen Gegenden immer noch zwischen Baden und Württemberg, diese klassische Grenze, also gerade im Schwarzwald zum Beispiel ist das ganz stark, da weiß man, wo die Grenze war, muss man heute sagen, denn die Grenze ist heute oft nicht mehr die gleiche wie die jetzigen Verwaltungsgliederung. Im Bereich der Wortgeografie, also wie die Dinge heißen, merken wir auf der anderen Seite, dass Dinge auch zurückkommen. Ja, also wir haben zum Beispiel diese Flachkuchen, Zwiebelkuchen oder Apfelkuchen, die man so hat, die gerne dann auf dem Weinfest verkauft werden. Und da merken wir eben, dass da alte Begriffe, so wie Dinnede oder Bärde oder sowas, dass das wieder rausgekramt wird, denn das hört sich so an nach Omas Küche, das ist bodenständig. Das sind natürlich auch Dinge, die Werbung nutzt, wenn sie mit Dialekt arbeitet, dass man also Originalität verbindet mit ehrlicher Handwerkskunst und also Qualität, Regionalität, das ist ja alles in. Und diese Dinge können wir auch beim Dialektgebrauch feststellen. Ja. Wir merken auch gerade so im Lebensmittelbereich, dass Handelswörter sich durchsetzen und natürlich dann unter Umständen gegen den Dialekt arbeiten können. Also wer Herdäpfel oder Krummbiere sagt, der kauft halt trotzdem im Laden Kartoffeln. Ja, weil man sie nicht selber mehr anbaut. Die meisten Leute kaufen halt die im Laden. Ich kann aber dann in bestimmten Supermärkten mittlerweile dann auch irgendwie die Krummbiere kaufen. Ja, da steht dann auf dem Netz drauf, da sieht man ein Foto vom Bauer Willi auf dem Acker und der macht natürlich selbstverständlich mit der Hand seine Krummbiere raus. Das wird natürlich interessant, wenn dann die Krummbiere im Herdäpfelgebiet auch verkauft werden, denn die Handelskette weiß natürlich nicht, wo genau jetzt welcher Ausdruck üblich ist. Für den Dialekt arbeiten dann wieder Begriffe, die, wie gesagt, also für Bodenständigkeit stehen. Wir haben da als Beispiel auch mal das Schnitzbrot, das Hutzelbrot, das man an Weihnachten gern verkauft. Also alles so, was nach Wochenmarkt klingt. Auch die Marmelade wird dann als Gselz verkauft auf dem Markt, weil es eben hausgemacht sich anhört.
Wie sieht's aus mit neuen Dialektbegriffen, wenn man jetzt auch so die Pandemie anguckt, ne? Was weiß ich, hunderte neue Wörter in einem Jahr da entstanden, die dann auch Eingang in Duden auch sogar finden. Gibt's da auch Neuschöpfungen?
Aus dem Dialekt heraus, weiß nicht, was wir feststellen ist, dass immer diese befürchtete Überfremdung, dass das Englische, das natürlich reinkommt, früher war es das Französische, dass das dem Dialekt nicht schadet oder so. Ne? Also es ist nicht so, wie manchmal behauptet wird, dass in einer Generation alle Kinder nur noch Englisch sprechen, am besten fließend. Nein, wir merken im Gegenteil, dass neue Wörter, die von außen kommen, für den Dialekt insofern kein Problem sind, als er einfach die sich überstülpt oder seine Regeln den Wörtern überstülpt. Also in meiner Aussprache kann ich jedes englische Wort nehmen, das merken wir beim Hochdeutschen auch. Also mein Memory Stick ist kein Stick, sondern es ist ein Stick. Ich habe in den älteren Generationen so Wörter wie Dmischte, das war der Mischthaufen vor oder hinter dem Haus. Und nach diesem Bildungsmuster, wie Dmischte gemacht wird, wird auch Gfriere zum Beispiel gebildet. Ja, die Gefriertruhe ist ein neuer Gegenstand. Der wird also eingeschwäbischt, wenn man so will. Die Waschmaschine ist natürlich nicht eine Waschmaschine, sondern eine Wäschmaschine. Da kann man natürlich auch mit dem Schwäbischen drangehen und tja, das schadet dem Dialekt nicht. Wir merken auch bei anderen Gerätschaften, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, wo es ja immer wieder Neuerungen gab, dass alle Maschinen, die so kamen, immer einen dialektalen Ausdruck haben. Bis hin heute zum Traktor, Bulldog, Schlepper. Sehe ich also kein Problem, dass neuere Wörter irgendwie den Dialekt verdrängen würden. Im Gegenteil, der Dialekt vereinnahmt diese Begriffe für sich.
Kannst du noch mal was sagen zu den Rivalitäten zwischen den Dialekten und welche Ursprünge das sind, gerade vor allem zwischen Baden und Württemberg, dem Badischen und dem Schwäbischen oder so? Ist das wirklich nur territorial, der Ursprung dieser Rivalität, oder schwingt da auch noch was anderes mit?
Ja, mit den territorialen Verhältnissen sind ja oft auch wirtschaftliche, politische und konfessionelle Verhältnisse einhergegangen. Also die Rivalität stammt einerseits natürlich aus der Randlage irgendwie, dass Baden immer so dieses Randgebiet Richtung Frankreich war. Im 19. Jahrhundert war Württemberg noch nicht so entwickelt wie heute. Das war natürlich ein armes Land. Da sind natürlich auch so wirtschaftliche Vorurteile dahinter. Wir hören heute immer wieder die Geschichte, wie Baden-Württemberg entstanden ist. 1952 gab es die Abstimmung und da weiß jeder, also die Südbadener waren dagegen. Die Schwaben sind bis heute schlecht angesehen, weil sie halt die Hauptstadt gekriegt haben. In Baden haben wir heute ein sehr starkes, sagen wir mal, lokalpatriotisches Identitätsgefühl. Also typischerweise hängt an jedem Hof die badische Fahne oder an jedem Gütle kann man gelb-rot-gelb die Fahne sehen. An vielen Toreinfahrten hängt ein Schild Großherzogtum Baden. Und ich hab's. Mittlerweile sehe ich auch württembergische Fahnen in Württemberg. Ich habe aber noch nicht gesehen, dass jemand Königreich Württemberg mit dem württembergischen Wappen sich über die Toreinfahrt gehängt hat. Kommt vielleicht noch. Also wir merken das schon, dass diese Rivalität eine Rolle spielt, auch in der neuesten Zeit. Da war das Beispiel das neue Stadion von der TSG Hoffenheim, das man füllen musste. Die Karlsruher gehen zum KSC, die Mannheimer gehen zum Waldhof, also hat man sich die Heilbronner geholt. Und wie es aber in Baden üblich ist, wird vor dem Spiel das Badener Lied gesungen. Das ist halt so ein Muss. Und dann gab es irgendwie Probleme, dass die Heilbronner dann das befremdlich fanden, dass für sie jetzt das Badener Lied gespielt wird. Ja, also diese Rivalitäten sind, glaube ich, gar nicht mal so sprachlich begründet. Das sind einfach so Klischees, die sich aus vielen Quellen speisen und die halt auch 100 Jahre oder zwei Generationen nach Wegfall jeder Grenze immer noch da sind, teilweise.
Und es wird weiter gepflegt als identitätsstiftendes Merkmal oder als Abgrenzung, warum auch immer. Habt ihr vielleicht noch schöne Beispiele, auch welche Lieblingsworte oder auch Sprüche, Redewendungen in irgendeiner Dialektform? Miriam, ist dir da eins, was du vielleicht selber auch manchmal benutzt oder was dir jetzt auch untergekommen ist in der Forschung?
Also was ich schon fast philosophisch finde im schwäbischen Sprachgebrauch, ist der Ausdruck, es denkt mir. Also ich erinnere mich, es denkt mir noch das, also es denkt mir noch damals und so. Das finde ich einen schönen Ausdruck. Ja.
Es denkt mir, schön. Rudi?
Ja, in diesem Zusammenhang fällt mir immer das Wort wirklich auf, was in der Bedeutung heutzutage verwendet wird. Also das kommt wirklich ganz oft, dass die Leute sagen, früher war es so und wirklich ist es ganz anders. Also auch diese subjektive Wahrnehmung, die Wirklichkeit, das ist das jetzt, was wir erleben, und die Vergangenheit ist eben vergangen, die ist weg.
Ja. Und wird damit auch quasi in Abrede gestellt, dass sie nicht mehr wirkt? Sozusagen? Ist das so?
Da steckt Verlust? Natürlich schon drin, dass das Vergangene für alle Zeiten verloren ist, ja, und nur noch in der Erinnerung irgendwie stattfindet. Wir wissen nicht, ob jetzt zum Beispiel einfach früher weniger über früher gesprochen wurde, dass eben das früher nicht die gute alte Zeit war, sondern das früher war die Zeit, als es eben keine Maschinen gab, als es schwere Leiden gab, als es nicht die gute medizinische Versorgung gab, als Krieg war, als auch, das merken wir in den Erzählungen, es nicht das größte Problem war, wie viele Söhne jetzt gerade noch am Leben waren. Also wir haben da auch, finde ich, heute bewegende Erzählungen über den Verlust von Kindern, wo aber das Problem nicht der Verlust des Menschen war, sondern eben der Ärger, weil eben die Nachfolge eigentlich schon geregelt war und man jetzt alles neu sortieren hat müssen, wer jetzt was lernt und wer den Hof übernimmt. Das war dann eigentlich das Problem.
Was wünscht ihr euch für den auch gesellschaftlichen Umgang mit dem Dialekt und mit der Dialektforschung und für die Dialektforschung auch? Vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss.
Also zunächst mal den Abbau von Vorurteilen, den Abbau, dass man denkt, dass es gibt nur eine mögliche Form, sich auszudrücken und es muss immer alles standardisiert sein und alles über einen Kamm geschert werden. Und einfach, dass diese sprachliche Vielfalt, die wir in Deutschland haben, einfach auch als positiv wahrgenommen wird. Ja.
Rudi? Vielleicht auch der Abbau von Ängsten in den Medien, dass man eben nicht den Dialekt nur noch als Nischensprache sieht, also der an der Fasnet gesprochen wird oder irgendwie auf der Bühne, sondern dass der Dialekt Teil unserer Alltagssprache ist und auch diese Angst abgebaut wird, dass man nicht verstanden wird. Also dass wir durchaus eine regionale Umgangssprache haben, die immer noch erkennen lässt, wo jemand herkommt, die aber trotzdem von jedem, zumindest in Baden-Württemberg, verstanden wird.
Wie ist vielleicht auch mal ganz kurz nochmal auch der Blick, wie ist denn das Verhältnis der baden-württembergischen Dialekte dann zum Gesamtdeutschen? Oder auch wenn man von Baden-Württemberg in die Schweiz und nach Österreich, ist es ja eigentlich fast noch deutlich näher wahrscheinlich als jetzt zum Berlinerischen oder auch im Osten. Gibt es da auch irgendwelche Berührungspunkte oder tauscht ihr auch euch aus mit KollegInnen, die in anderen Bereichen da Dialektforschung betreiben? Oder Kulturwissenschaft? Schwierig.
Also es gibt immer diese Umfragen nach der Beliebtheit von Dialekten, aber das ist oft, glaube ich, nicht besonders repräsentativ, weil ja diese Umfragen auch immer schon mit Klischees arbeiten, die vorhanden sind. Das sind subjektive Wahrnehmungen, die von vornherein schon auch, die sind irgendwie eduziert, dass das sind Klischees, die vorhanden, aber natürlich nicht begründet sind. Wir hören immer bei den Sprecherinnen und Sprechern als Beispiel die Bayern, die so selbstbewusst sind und immer so bayerisch sprechen. Und wir schämen uns. Ob das wirklich so ist, ob die Bayern dann sagen, die Schwaben, die sprechen so schwäbisch und wir müssen uns immer schämen, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob es da aussagekräftige Untersuchungen gibt.
Du noch einen Blick auf andere Dialekte, Miriam?
Ja, also ich denke mal, was die Kulturwissenschaft betrifft, ist es eher so, dass die Sachzusammenhänge, glaube ich, so sich anzuschauen, auch zeigt, dass es überall Gemeinsamkeiten gab. Und da ist es dann auch interessant, was es aber lokal dann für unterschiedliche Wörter gab. Wir haben das bisher noch nicht gemacht im Vergleich, ja, aber das wäre durchaus eine Frage, die man sich stellen könnte, klar.
Neue Projekte poppen auf.